Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 15, die Verse 1 bis 4. Offenbarung 15, 1 bis 4. Da heißt es: Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Johannes empfing die Offenbarung, als er sich um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von unserem Herrn Jesus Christus willen in der Verbannung auf der Insel Patmos befand. Die große Schwierigkeit in der Auslegung der Offenbarung des Johannes besteht bekanntlich darin, den gegenständlichen Bezug der vielen Bilder und konkreten Aussagen zu finden. Unser Text heute Morgen steht chronologisch nach dem Entfalten der beiden Tiere in Kapitel 13, die die Menschheit dazu brachten, sie anzubeten und damit letztendlich den Antichristen oder auch den Satan selbst. Und wer das Mahlzeichen nicht annahm, wurde verfolgt. Nach unserem Text in Kapitel 16 unmittelbar beginnt das Endgericht oder auch das Gericht der sieben Schalen des Zornes Gottes genannt, vor dem sich eines Tages alle gottlosen Menschen zu verantworten haben. Darin eingebettet ist dieser Text und es soll uns heute Morgen in Hauptsache um die Verse 2 und bis 4 zu tun sein. Wenn es nun in Vers 1 heißt, dass sieben Engel die letzten sieben Plagen hatten, mit denen der Zorn Gottes vollendet sei, dann ist das die Erfüllung dessen, was Gott als Gericht über sein Volk bereits durch Mose angekündigt hatte. Im dritten Buch Mose, Kapitel 26, Vers 21 lesen wir: Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig um eure Sünden willen. Und wer jetzt hier gut zugehört hat, ist an dieser Stelle interessant. Die Siebenzahl. Nun, was drückt sie aus? Gott bleibt in seinem Zorn nichts schuldig. Jede Sünde, die überhaupt im Kosmos geschah, empfängt ihren vollkommenen Widerspruch. Und wie Gott in seiner ganzen Liebe Gott war, wird er allerdings auch in seinem Zorn ganz Gott sein. Und das, wie wir hier gehört haben, in Gerechtigkeit. Ich hoffe, wir wissen ja alle, muss die Gemeinde Jesu und somit auch jeder Einzelne von uns nicht in dieses schreckliche Endgericht, von dem hier die Rede ist. Wir wollen und müssen aber daran denken, dass die Gemeinde Jesu von Anfang an verfolgt wurde. Zunächst von den Juden und dann später auch von den Heiden. In der Verfolgung der Christen taten sich auch die Juden und die Heiden öfter zusammen. Und das auch schon nach der Zerstörung Jerusalems. Das Martyrium aber war und ist eine stete Gefahr, die uns Christen in aller Welt droht, auch in der heutigen Zeit. Und demgegenüber ist hier die Botschaft der Offenbarung in Kapitel 15 unserer Verse heute Morgen eine Trostbotschaft. Sie spricht vom Sieg Christi über seine Feinde, auch wenn dieser Sieg noch nicht in seiner Fülle offenbar geworden ist und es auch bis heute nicht ist. Doch der Apostel Johannes bekommt hier einen Auftrag in Kapitel 14 schon von diesen Dingen zu schreiben. Da heißt es in Vers 13, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Unser himmlischer Vater sagt doch damit nichts anderes, dass die Wege und Mühen, die in unserem Leben auftreten, von uns sich doch lohnen. Denn wer an Christus glaubt, der hat Teil an der ewigen Seligkeit und Gott vergilt ihm seine Treue im Glauben. Und wenn es hier heißt, ihre Werke folgen ihm nach, so ist das eine Bestätigung dessen, dass wir nicht aus Werken gerecht werden oder durch Werken irgendetwas für den Herrn tun können. Die Werke folgen uns nach. Nun, mit diesen Worten stellt er seine Gemeinde darauf ein, dass die Toten, die sterben, nicht im Nichts versinken, sondern bei ihm im Himmel sind, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen würde. Und diejenigen, die bereits in Treue zu Christus ihr Leben gelassen haben, die in der Bedrängnis, in dieser großen Trübsalzeit standhaft geblieben sind, können im Himmel das Lob Gottes singen. Und im Laufe der Kirchengeschichte, wie wir wissen, sind viele dazugekommen und täglich kommen neue hinzu. Und auch wir dürfen uns eines Tages mal dazuzählen. Damit meine ich, dass auch wir alle, die im Glauben an Christus versterben, ohne den Märtyrertod zu erleiden, vor dem Thron Gottes stehen dürfen. Und Johannes durfte einen Blick in diese für uns unsichtbare Welt hier tun und er berichtet uns, was er dort genau gesehen hat. Dabei müssen wir bedenken, dass die Visionen, die Johannes hatte, nicht aus ihm selbst herauskamen, denn Johannes war ein Apostel, ein Mann, den Christus für diese Aufgabe ausgewählt hatte, der Gemeinde Jesu sein ewig gültiges Wort zu verkündigen. Und eben zu seinem Amt gehörte damit auch, dass er Einblick in diese himmlische Welt bekam und dass Gott unmittelbar mit ihm redete. Und in unserem heutigen Text beschreibt uns Johannes eine Szene, die sich vor dem Thron Gottes abspielt, um den herum eine Schar von Menschen stand, die Gottes Lob sangen. Und das wollen wir uns mal genauer betrachten. An erster Stelle schreibt Johannes in Vers 2, es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Nun, das gläserne Meer ist in der Schrift ein Bild für die Reinheit und Klarheit in der Welt Gottes, die den Thron Gottes umgibt. Und auch das Feuer, das hier erwähnt wird, weist darauf hin, dass Gott ein heiliger Gott ist, in dessen Gegenwart alles Unreine verzehrt wird. Und dieses Bild ist uns oder dürfte uns vom Alten Testament her wohl bekannt sein. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 97, Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsrum seine Feinde. Und umso verwunderlicher ist es nun, dass eben um den Thron Gottes herum hier Menschen stehen. Und dazu hören wir weiter in Vers 2, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer. Das waren also die Menschen, die im Glauben treu geblieben waren, trotz aller Widerstände seitens des Antichristen und seines Helfershelfers des Tieres. In Kapitel 13. Und so stehen diese Heiligen am Ufer der Rettung hier, beim gläsernen Meer, und sind hindurchgegangen, eben durch die ganzen Bedrohungen und Ängste, die uns in Kapitel 13 ausführlich beschrieben werden. Und in diesem Kapitel 13 wird eben auch der Höhepunkt der großen Trübsalzeit beschrieben, wenn der Antichrist auf dem Höhepunkt seiner Macht auf Erden ist. Doch sie konnten von ihm nicht überwunden werden, weil unser Vater im Himmel seine Hand über sie hatte. Und damit ist doch ihr Leben das Ziel beschrieben, das auch das Leben von uns ausmacht. Einst nämlich vor dem Thron Gottes stehen zu können und zu dürfen und Gott, den allmächtigen und herrlichen Gott, von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Doch das ist dann kein Dastehen in sprachlosen Staunen oder gar vielleicht Entsetzen, sondern dort wird Gottes Lob gesungen. Es ist hier von besonderer Bedeutung auch, dass vor dem Thron Gottes nicht nur eben geredet wird, sondern gesungen wird, in Begleitung von Gottes Harfen. Und in dieser Version des Johannes sangen eben die Menschen dort das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das Lied des Mose wird uns ja im 5. Buch Mose, Kapitel 32, komplett überliefert. Und wie auch der folgende Wortlaut hier in der Offenbarung deutlich macht, handelt es sich hier nicht um zwei Lieder, sondern um ein und dasselbe Lied. In diesem Lied hören wir drei Lobsprüche und dazu drei Begründungen. Und diese Wendungen in diesem Lied erweisen sich als eine echte Offenbarung des einen Gottes und einen Geistes und als Zeugnis des einen Glaubens. Es handelt zunächst von der Treue Gottes zu Israel und von der Treue Gottes in der gegenwärtigen Situation der Heiligen in der Zeit der großen Trübsal. Mose fasst darin die Geschichte des Volkes Israel zusammen und rühmt sich über das Handeln Gottes und Gottes Treue. Unter anderem heißt es in diesem Lied in Vers 4, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Das gerade wurde ja, wie wir, denke ich, alle wissen, in der Geschichte Israels offenbar. Während nun das Lied des Mose die Taten Gottes besingt, gilt das Lied des Lammes Jesus Christus, unseres Herrn, selbst. Unser Herr Jesus ist das Opferlamm, das für die Sünden der Welt getötet wurde. Und das Lied vor dem Thron Gottes rühmt ihn und eben insbesondere seine Erlösungstat am Kreuze von Golgatha. Dieser Liedtext hat also hier vor Augen, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus Gerechtigkeit geschaffen hat, indem er für alle sichtbar am Kreuz die Strafen für die Sünden der Welt getragen hat und damit alle Forderungen des Gesetzes erfüllt hat. Hat Gott seine Gerechtigkeit wieder durchgesetzt, die eben seit dem Sündenfall verloren gegangen war. Er hat einen Weg gefunden, auch für uns, jeden Einzelnen heute Morgen hier, die wir doch dem Gericht und dem ewigen Tod verfallen waren, zu erretten. Ist uns das eigentlich noch jedem Einzelnen so richtig bewusst, dass auch wir einmal, bevor wir bekehrt wurden, zu diesen gehörten, die in dieses Endgericht kommen? Möge ein jeder mal darüber nachdenken. Und dies wiederum wurde durch die leibliche, sichtbare Auferstehung Jesu auch bestätigt. Und Jesus wurde als Anfang der neuen Schöpfung auch offenbar. Und darum gehört auch ihm alle Autorität, wie wir wissen. Er wurde konsequenterweise von Gott erhöht und zum Herrn aller Herren gemacht. Und nur unter seiner Herrschaft alleine ist Heil. Er ist der Anbetung würdig und deshalb auch die Erwartung, dass alle Völker zu ihm kommen und ihn anbeten werden eines Tages. Das aber ist nicht erst Sache der endlichen Anbetung Christi, sondern letztendlich Sache der christlichen Mission weltweit, die auch noch heute stattfindet. Denn es war ja letztendlich Gottes Absicht, allen Völkern Zugang zu seinem Heil in Christus zu geben. Das Lob Gottes findet also seine Gestalt auch darin, dass wir Gottes Kinder aus allen Völkern bereits hier und jetzt, auch heute Morgen, das Lob Gottes singen und zu denen dürfen auch wir gehören. Und das allein aus Gnade. Denn die Heilige Schrift fordert uns auch auf, im gegenwärtigen Leben vor unserem Herrn zu singen. Und das muss für einen jeden von uns Anlass sein, darüber nachzudenken, was wir in unseren Gottesdiensten und Versammlungen und in unserem Zuhause daheim singen. Da mag es einige geben, für sie sind die Lieder eine Art Auflockerung oder eine Unterbrechung der bisweilen steifen oder trockenen Predigt. Für andere sind Lieder das Mittel, nicht nur den Intellekt, sondern auch Emotionen anzusprechen. Und dann haben wir noch die, für die es eine Art Medium ist, mit dem man sich zum Thron Gottes hochangelt, indem man sich in eine religiöse Stimmung singt, in der man meint, die Nähe Gottes und seine Herrlichkeit spüren zu können. Auch sowas gibt's. Allerdings wäre es jetzt auch zu kurzsichtig, wenn wir das emotionale Fundament in einem Lied nicht anerkennen würde. Nur, das emotionale Element ist nicht das Fundament eines Liedes. Das besteht nämlich nach wie vor im Wort, also in dem, was das Lied singt. Am Wort bemisst sich, ob ein Lied schriftgemäß ist oder nicht. Am Wort bemisst sich, ob wir Gott recht anbeten. An der Art und Weise, wie wir vor Gott singen oder reden, wird erkennbar, ob wir ihn fürchten oder nicht. Ihr Lieben, wenn das Wort stimmt, dann werden auch die Emotionen stimmen. Und diese können durchaus unterschiedlich sein. Traurigkeit über erfahrenem Leid, Scham über begangene Sünde, Dank für die Gaben Gottes, Freude an den Zusagen Gottes, Entschlossenheit in der Nachfolge Jesu. Und da könnte man noch viele Dinge jetzt hier aufzählen. Es muss uns klar sein, unsere Lieder müssen einen Inhalt haben, der dem Wort Gottes gemäß ist. Denn eins muss klar sein, wir singen vor unserem Gott, um Gott zu ehren. Und wir ehren ihn selbst dann, wenn wir auch in unseren Liedern Leid klagen. Das Lob Gottes auf Erden beginnt also mit der rechten Erkenntnis Christi und seines Evangeliums. Denn nur wer Christus recht erkannt hat, kann ihn recht anbeten. Es ist darum absolut wichtig, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen von der Schrift her, wer unser Herr Jesus ist und was er getan hat. Mit der Verkündigung des Evangeliums schafft Gott den Glauben, der die Voraussetzung ja ist für die rechte Anbetung Gottes. Die rechte Anbetung hat die Taten Gottes in Jesus Christus zum Inhalt. Unser Herr Jesus ist mit der Auferstehung in der Himmelfahrt eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Und er muss herrschen, bis er alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht, so wie es uns der Evangelist Lukas berichtet. Und das wiederum heißt für uns, dass die Gemeinde Jesu in der Auseinandersetzung mit den christusfeindlichen Mächten steht. Und weil unser Herr jetzt schon regiert, wenn auch noch nicht offenbar geworden, konnte Johannes in dieser jener Version das Lied des Lammes bereits hören. Das bedeutet praktisch für uns, alle als Gotteskinder, die durch den Glauben an Christi Herrschaft teilhaben, stehen wir in vielfältigen Auseinandersetzungen. Die Sünde macht uns oft zu schaffen und erst recht die Gottlosigkeit und das Böse in der Welt. Da haben wir tagtäglich mit zu kämpfen und müssen stetig wachsam sein. Denn wie wir alle in diesem Weltgeschehen sehen können und auch in unserer Gesellschaft, wie die Dinge sich verändern, kann vielleicht dem einen oder anderen manchmal auch schon bange werden. Doch weil Christus wirklich erhöht ist, das wollen wir nicht vergessen, mögen wir auch vom Sieg Christi singen, denn das ist ganz schriftgemäß. Wir nehmen dazu Melodien, die getragen sind von Freude und Zuversicht. Wir nehmen Worte, die im Einklang mit der Heiligen Schrift stehen. Der Sieg unseres Herrn Jesus ist hier auf Erden, wie wir leider wissen, allerdings umstritten. Längst nicht alle stimmen ein in dieses Lied. In der gegenwärtigen antichristlichen Zeit verleugnet die westliche Welt nicht nur ihre christlichen Wurzeln, sondern auch Christus selbst. All das, was wir dem Einfluss des Christentums zu verdanken haben, ein nicht mythologisches Weltbild zum Beispiel, Demokratie, Freiheit, Treue und Glauben im gesellschaftlichen Miteinander, die Ehre der Frau, eine Kultur des Fleißes, die Wertschätzung von Arbeit und Wohlstand, eine funktionierende Wirtschaft. All das wird nun gefährdet, indem man bewusst anderen Religionen in unserer Gesellschaft Raum gibt. Voran den Islam. Wir sind dankbar als Gemeinde Jesu, dass wir uns hier noch versammeln dürfen und wollen auch den Herrn anflehen, dass das in Zukunft so bleibt. Doch wir müssen damit rechnen, dass auch diese Dinge für uns als Gemeinde hier enger werden. Und so motiviert durch eine antichristliche Gleichheitsideologie sollen alle Religionen einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Doch was uns auch in der medialen Welt als Buntheit, Multikulti-Bereicherung verkauft wird, ihr Lieben, das ist in Wirklichkeit nichts anderes als Abfall von Christus. Und er ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass in den nachwachsenden Generationen nach einer Studie zufolge nur noch ganz wenige junge Menschen wissen, wer Jesus Christus ist und warum wir etwa Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten feiern. Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass diese Generationen über das irdische Leben hinaus keine Hoffnung haben, die diesem Leben Sinn und Ziel geben könnten. Diese sogenannten modernen Lieder, die heute gespielt werden, spiegeln nichts anderes als ihre Hoffnungslosigkeit wider. Denn wir wissen, Menschen ohne Christus sind verloren. Auch wenn es manchen politischen Verantwortlichen in unserem Staat nicht gefällt, wenn unser kirchenunabhängiger Staat im Namen der weltanschaulichen Neutralität seine Weltanschauung, die er hat, zur Staatsräson erheben will und den Namen Jesu Christi aus der Öffentlichkeit verdrängen will, bei all dem dürfen wir wissen, was passiert. Unser Herr Jesus Christus sitzt trotz allem im Regiment. Er ist der Messias, er lenkt die Weltgeschichte und es geschieht nichts in der Welt ohne seinen Willen oder seine Zulassung. Er steht auch über die Gottlosigkeit auf der ganzen Welt. Heißt also, die antichristliche Welt kann sein Regiment nicht verhindern oder ihn gar durch eine Revolution absetzen. Im Gegenteil, Der Psalmist sagt es so schön im Psalm 2. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und in Vers 4 unseres Textes hören wir weiter. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Diese rein rhetorische Frage hier des Johannes setzt also eine Stunde in der Zukunft voraus, in der niemand auch nur auf den Gedanken kommt, sich vor Gott von den Knien zu erheben und ihm die Huldigung zu verweigern. Und das, ihr Lieben, das wird am Ende der großen Trübsal sein, wenn also das Endgericht mit Gottes Zorn beginnt. Kurz unmittelbar vor dem Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Die Anmaßung also eines Gottes außer Gott, wie wir es von dem Antichristen in Kapitel 13 hören, und diese Strömungen ja schon heute sehr spürbar sind, wird restlos niedergeschlagen und gerichtet sein. Und das schließt hier in diesem Lied eine dreifache Begründung ein. Zunächst heißt es da, denn du alleine bist heilig. Auf unseren himmlischen Vater angewandt kann das nur bedeuten, dass Gott sich selbst treu ist und seine Gottheit in einzigartiger Weise zu wahren bereit ist. Zum Zweiten heißt es ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Das heißt, überführt durch die offenbare Heiligkeit Gottes ziehen eines Tages die Völker herbei und vollziehen die tiefe, kniend ausgeführte Verneigung vor dem alleinigen Gott. Und zum Dritten, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Hier ist an ein bloßes Wortgeschehen bei diesen Rechtssprüchen nicht gedacht. Wir wissen ja, dass es oftmals diese in der ungläubigen Welt, antichristlichen Welt, diese Aussagen gibt, ja, ihr mit eurem Gericht, in den letzten 2000 Jahren ist kein Gericht gekommen, dann wird es auch zukünftig nicht kommen. Doch sie sollen Gott nicht spotten, es wird kommen. Denn es sind vielmehr richterliche Entscheidungen, die in einer richterlichen Vollstreckung nun konkret und jetzt dann zukünftig vor aller Augen der Gottlosen einleuchtend geworden sind. Gott als Richter der Erde wird in einem Maße überzeugen, dass sich kein Gewissen mehr diesem fürchterlichen Gericht entziehen kann. Vor einem solchen Richter kniet alles. Als so wahr und rein und zuverlässig wird sich unser himmlischer Vater eines Tages erweisen. Und damit ist auch eine der Grundbitten von uns Gotteskindern in Erfüllung gegangen, wie es der Psalmist in Psalm 51 sagt, dass du wahr erscheinst in deinem Reden, klar in deinem Richten. Da findet sich dann keine Ichsucht, keine Rachsucht, kein Stolz auf eigene Opfer oder Treue, sondern alleine die Sättigung jenes Hungers nach Verherrlichung Gottes und des Lammes. Und merken wir uns, ihr Lieben, der Sieg von uns lebt davon, dass Gottes Ehre siegt. Der schrecklichen Stunde der Bosheit und Gotteslästerung werden das volle Maß der Strafe Gottes und danach die Wiederherstellung seiner Heiligkeit folgen. Dieses Geschehen wird hier mit dem Zukunftssang der erlösten Gemeinde auch verknüpft, zu der auch wir gehören dürfen. Mitten in dieser verlorenen Welt sammelt er sich sein Volk für seine neue und ewige Welt. Um seiner Gemeinde willen erhält er die Welt, bis er seine Auserwählten aus allen Völkern gesammelt hat. Und dann, ihr Lieben, wird er sein ewiges Reich aufrichten. Wunderbare Worte, die für uns alle tröstlich sind, die wir vielleicht auch jetzt schon in Trübsalen stecken oder wir noch zukünftig durch Welt hindurch müssen, sei es als einzelne Glieder der Gemeinde oder eben auch die ganze Gemeinde. Halten wir fest, das Buch der Offenbarung des Johannes macht uns deutlich, dass das Werk Jesu eine riesige kosmische Dimension hat. Es zeigt uns den erhöhten Herrn, seine Macht und Herrlichkeit. Und wenn uns Johannes das Lied des Mose hier nennt, so bezeugt es auch zum anderen den herrlichen Sieg damals zu der Zeit Israels über dem Pharao. Wir alle, denke ich, kennen die Geschichte des Pharaos. Er ist ein Typus des Antichristus. Wir wissen um seine Verstocktheit. Und vor diesem rettete damals der Herr sein Volk. Das war eben nicht ein Menschenwerk, sondern einzig und allein Gottes Tat. Denn Israel hatte damals die Hoffnung auf seine Errettung aus der ägyptischen Knechtschaft schon aufgegeben. Und da kam der Herr und befreite sein Volk. Und so kommt auch ihm nur alleine die Ehre und der Ruhm zu. Denn der Herr ist der rechte Helfer. Wie verzagt war Israel damals gewesen? Und wie fröhlich konnte es sein nach der göttlichen Befreiungstat? Blicken wir in unserer Zeit, in der gegenwärtigen Zeit heute hinein, will da nicht auch der Geist der Verzagtheit manchmal um sich greifen bei uns? Wir haben immer wieder Stärkung nötig. Und sie wird uns auch zuteil, wenn unser Herz vom Lobpreis des Herrn voll wird. Und das geschieht alleine nur, wenn wir im Wort Gottes und in der Geschichte seines Reiches sehen, wie der Herr sich stets als der rechte Helfer erwiesen hat, der alle seine Feinde besiegt. Und so ist er auch heute allgegenwärtig und auf dem Plan. Sein Volk und seine Sache sind auch heute in seiner Hand. Und wir dürfen wissen, ihr Lieben, der Herr kommt wieder und der Sieg Gottes wird dann vollendet sein. Irdische Könige sind gekommen und gegangen. Königshäuser sind gebaut und gestürzt worden. Lieder von Königen sind erklungen und verweht. Ein Königslied allerdings wird man immer singen. Jesus Christus herrscht als König. Und in der ewigen Herrlichkeit wird es sich zeigen, alles legt ihm Gott zu Füßen. Und das gilt auch für die Zeiten, in denen finstere und gottfeindliche Gewalten sich immer frecher aufmachen und die Herrschaft an sich reißen wollen. Über jeden seiner Untertanen bleibt der Herr destotrotz König. Wir dürfen all unser Elend und unsere Schwachheit, unsere Sünden, alles ihm bringen, anbefehlen. Und das sollte aber auch die Welt merken, in der wir leben, dass ein anderer König über uns regiert. Ihm wollen wir folgen, wenn er sagt, beuge deinen Eigenwillen, biete deinem Feind die Hand zur Vergebung. Er allein ist König und niemand anderen wollen wir dienen. Im Vers 26 des Moseliedes ist, zumindest in meiner Bibel, eine Stelle sehr fett gedruckt. Und da heißt es am Schluss von Vers 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Ihr Lieben, welch ein wunderbares Evangelium liegt doch in diesem Namen Arzt. Denn krank sind wir alle, an Seele und an Leib. Und Gott kann sich auch mächtig als Arzt der Seele und des Leibes erweisen. Er kann uns beistehen in allen unseren Trübsalen. Das war und ist für uns alle, unsere Geschwister vor und nach unserer Zeit, ein großer Trost und vermittelt doch letztendlich die Gewissheit, dass unser irdisches Leben, das doch so oft mit Trübsalen verbunden sein mag, getragen ist von der Hoffnung und der Gewissheit der Auferstehung und der endlichen Vollendung eines Tages. Das heißt, wir müssen diesen großen Blick auf das Ewige richten und nicht auf das Heutige oder auf das Morgige. Und so konnten damals auch die Christen zur Zeit der Gegenreformation selbst noch auf dem Scheiterhaufen Psalmen singen. Wie viel mehr haben wir Grund, heute Gottes Lob zu singen angesichts der Herrschaft Christi und zum Dank für alle Wohltaten, die unser Herr uns Jahr aus, Jahr ein zukommen lässt. Und so dürfen auch wir heute schon als Gemeinde in das Lied der Sieger mit einstimmen. Daran wollen wir festhalten, ihr Lieben. Und dieser Horizont, diesen Gedankensprung hin, diesen Blick in die Ewigkeit, möge uns helfen, all diese Trübsalen, die wir vielleicht zurzeit haben oder die noch kommen werden, doch mit in der Kraft des Herrn zu überwinden. Amen. Ich darf darum bitten, dass wir... Ja, lieber Herr, wir danken dir für dieses Trostwort in dem Buch der Offenbarung, welches du uns gegeben hast, welches auch für uns heute Gültigkeit hat, wenn wir auch noch nicht in diesen großen Trübsalen stecken mögen, wie es in der zukünftigen Zeit sein wird. Doch so plagen uns auch heute schon die vielen Dinge, die in dieser antichristlichen Welt vor sich gehen, in der wir leben. Und so möchten wir dich, lieber Herr, bitten vom ganzen Herzen, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen von uns bewahrst vor diesen Strömungen, bewahrst vor diesen antichristlichen Prägungen. Gib uns Kraft, Herr, dass wir uns an dich alleine halten, an deinem Wort, an deinem Evangelium, im Fundament dessen und der rechten apostolischen Lehre. Und wir dürfen wissen, Herr, da, wo wir schwach sind, wo wir gefallen sind, dürfen wir zu dir kommen, Herr. In dir, dem Geliebten, ist alles angenehm gemacht. Auf das allein schaut unser himmlischer Vater. Was für ein segensreiches Wissen ist das doch, Herr, wenn wir doch an unserer eigenen Schwachheit und Sündhaftigkeit tagtäglich bald zugrunde gehen, Herr. Doch in dir haben wir alles, Herr. Und dafür danken wir dir, dass du uns erkauft hast und wir zu dieser Schar gehören dürfen und die in diesem Lied des Mose und das Lied für das Lammes mit einstimmen dürfen. Hab Dank, Herr, auch für diesen Blick, den wir haben dürfen in das Zukünftige, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen, dass wir nicht in dieses schreckliche Endgericht müssen und dass du uns bewahren wirst, uns durchtragen wirst und wir die Sieger sein werden. Amen.